Ja, also ich mache sozusagen den ersten Teil, nochmal eine kurze Revue sozusagen dessen, was in Sachen Verfassungsschutz seit Ende 2011 passiert ist, beziehungsweise was so die Wahrnehmung in diesem Bereich gewesen ist. Also zunächst einmal muss man sagen, dass sozusagen die Leitlinie des Bundesinnenministeriums bereits kurz nach der Selbstaufdeckung des NSU festgestanden hat. Und diese Leitlinie hieß, das ist alles irgendwie kein Systemversagen, wir haben keinen Fehler gemacht, sondern es ist allenfalls ein Problem gewesen der mangelnden Koordination zwischen Polizei und Geheimdiensten und der mangelnden Koordination zwischen Bund und Ländern. Und wenn man dieses ändert, dann ist eigentlich alles paletti wieder. Das war dann auch das Ziel, das man dann ausgegeben hat, und das ging relativ schnell zur Sache. Also nur um euch nochmal einen Eindruck zu geben, im November 2011 ist der NSU sozusagen aufgedeckt worden oder hat sich selber aufgedeckt. Anfang Dezember bereits hat das Bundesinnenministerium das GAR, also das Gemeinsame Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus, aufgebaut, indem sich die Polizei und die Geheimdienste sozusagen gemeinsam tummeln, nach dem Vorbild dessen, was sie im Bereich der Terrorismusbekämpfung bereits durch das GTAZ, also das gemeinsame Terrorabwehrzentrum hier in Treptow, vorgemacht haben. Wenig später war auch die Rechtsextremismusdatei, auch die sozusagen gemeinsam bespielbar und gemeinsam zugreifbar von Polizei und Geheimdiensten, auf dem Tapet. Man hat sehr schnell ein Gesetz gemacht. Das Gesetz lag im Februar der Entwurf vor. Im September ist das Ding ans Netz gegangen. Gleichzeitig hat das Bundesinnenministerium, hat die Innenministerkonferenz, die IMK, diverse Veränderungen im Bereich des Geheimdienstes selber, also im Bereich des Verfassungsschutzes selber vorgenommen. Das erste, das war die Koordinationsrichtlinie, die schon Ende 2011 verändert wurde, die dazu führte, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz, sozusagen eine der Organisationen, die, wie wir heute wissen, eine sehr spezielle Rolle im gesamten NSU-Komplex gespielt hat, dass dieses Bundesamt für Verfassungsschutz in Zukunft dann alle Daten in Sachen Rechtsextremismus von Landesämtern zugespielt bekommen sollte, um sie zentral auszuwerten. Gleichzeitig hat man eine Veränderung im Bereich der Datenverarbeitung vorgenommen. Auch die Daten zum Rechtsextremismus sollten nicht mehr, wie das üblich war bis zu dem Zeitpunkt, je nach Bedeutung sozusagen nicht mehr zentral gespeichert werden, nicht mehr nur lokal gespeichert werden, sondern zentral. Und Ende 2012, also am Ende dieses ersten Jahres nach NSU, hat die Innenministerkonferenz gesagt, wir machen aus der Koordinierungsrichtlinie eine Zusammenarbeitsrichtlinie, und damit war klar, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht nur im Bereich des Rechtsextremismus, sondern generell für alle sogenannten Phänomenbereiche, die sie bearbeiten, zur zentralen Auswertungsstation wird. Schon an dem Punkt wird deutlich, dass die Nachklapp des NSU-Skandals für den Inlandsgeheimdienst eine Rechtfertigung war für eine groß angelegte Zentralisierung und für eine sozusagen Modernisierung in dem Bereich. Und das kam dann hinterher noch dicker. In der Koalitionsvereinbarung im November 2013 steht dann drin, wir machen uns die Empfehlungen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu eigen. Eigentlich hätte das heißen müssen, wir machen uns die Empfehlungen zu eigen, die unsere exekutive Kommission vorgeschlagen hat, nämlich die Bund-Länder-Kommission Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus, die vom Bundesinnenministerium gemeinsam mit der IMK eingesetzt worden ist. Denn die hat nämlich das, also praktisch vorgeschlagen, was in der Folge dann auch passiert ist. Das Gesetz, der Entwurf kam dann im Frühjahr 2015, sah vor, oder sieht vor eine massive Zentralisierung beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Das bedeutet einerseits, dass die zentrale Rolle bei der Auswertung für das Bundesamt für Verfassungsschutz festgeschrieben wird. Also die Länder müssen die Daten liefern. Dass zweitens auch eine viel größere Möglichkeit des Bundesamtes selber in den Ländern aktiv zu werden, mit eigenen Überwachungen festgeschrieben wird. Dass zusätzlich auch das neue Datensystem, das sogenannte NADIS-Wissensnetz, also NADIS hieß es vorher schon, Nachrichtendienstliches Informationssystem, und heißt jetzt Nachrichtendienstliches Informationssystem, Gedankenstrich, Wissensnetz, dass dieses NADIS-WN sozusagen eine große Legitimation erhielt, und das hieß unter anderem, dass alle Daten heute zentral gespeichert werden. Es gibt also keine lokale Speicherung mehr, keine Abwägung, ist eine Information nun wirklich nur regional bedeutsam? Geht es da um irgendwelche Dinge, die dann irgendwann mal nicht mehr von Bedeutung sind, sondern es wird alles inklusive Multimedia-Daten und dergleichen mehr zentral gehortet. Und das dritte, für uns wahrscheinlich wesentliche Element dieses Gesetzes, ist der Heiligenschein für die V-Leute. Und zwar in dem Sinne, dass in dem Gesetz zwar jetzt drinsteht, alle möglichen Voraussetzungen, wann die eingesetzt werden dürfen. Also es dürfen keine Minderjährigen angeworben werden, es dürfen keine Mitarbeiter von Abgeordneten angeworben werden, es dürfen keine Leute angeworben werden, die Straftaten begangen haben und dergleichen mehr. Allerdings ist das immer nur der Grundsatz, und hinterher steht dann da, der Grundsatz kann im Fall des Falles durch eine Entscheidung des Behördenleiters sozusagen geknackt werden. Und damit sind wir eigentlich da, wo wir bisher immer schon waren. Das heißt, die müssen zwischenzeitlich mal überlegen, wie können wir das verkaufen. Aber ansonsten ist das, was da passiert, sozusagen der ganze alte Spitzelkram, wie wir ihn seit Jahrzehnten haben. Gut, das ist die eine Sache. Die andere Seite, woran man sehen kann, was da gelaufen ist, das ist die Knete. Im Jahre 2014 hat das Bundesamt für Verfassungsschutz einen Haushalt von 206 Millionen Euro gehabt. Im Jahre 2017, das wird gerade verhandelt, werden es 307 Millionen sein. Also nur mal um eine Vorstellung zu haben, was das bedeutet. Zweitens, der Stellenetat. Herr Maaßen, Chef vom Bundesamt für Verfassungsschutz, ist im Frühjahr in Medien aufgetreten und hat gesagt, für die Terrorismusbekämpfung braucht das Bundesamt 1000 Stellen mehr. Das heißt, es soll wachsen von 2800 Stellen, jetzt ungefähr, auf 3800 Stellen. Ich glaube, das ist als Kommentar sozusagen aus den Lehren des NSU-Ausschusses ausreichend. Danke, das war's erstmal.
Ja, herzlichen Dank, Heiner, für diese wirklich perfekte Überleitung, ja, weil der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat ja auch direkt nach dem Abschluss des NSU-Untersuchungsausschusses, also des ersten, gesagt, na wieso, das Bundesamt für Verfassungsschutz trägt überhaupt keine Verantwortung im NSU-Komplex. Verantwortlich ist lediglich das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz. Und ich will mich jetzt in der nächsten halben Stunde mit euch darüber unterhalten. Zum einen stimmt das, was Herr Maaßen sagt, und zum anderen, was hat der zweite Bundestagsuntersuchungsausschuss eigentlich dazu beigetragen, um diese Aussage von Maaßen in Frage zu stellen, um da genauer darauf einzugehen? Oder hat der Bundestagsuntersuchungsausschuss sich eigentlich mit was ganz anderem beschäftigt? Ich habe gedacht, weil es sich einfach anbietet, nochmal den historischen Kontext, aus der die Generation der Täterinnen und Täter im NSU-Netzwerk kommt und die Unterstützerinnen des Kerntrios, das nochmal aufzurufen und euch zurückzubringen ins Jahr 1991, um sozusagen den historischen Kontext zu zeigen, aus dem der NSU als Netzwerk entstanden ist, wo die allermeisten Unterstützerinnen sozialisiert und politisiert wurden und was uns ehrlich gesagt auch direkt zu der Frage der V-Leute bringt. Matthias, spielst du den kurzen Clip? Ja. Es könnte auch Bautzen 2016 sein. Und ich glaube, deswegen habe ich es auch gezeigt, um deutlich zu machen, dass was auch immer der Bundestagsuntersuchungsausschuss jetzt noch tun kann, hat eben auch eine zentrale Bedeutung dafür, wie Behörden, insbesondere Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste auf die aktuelle Welle rassistischer Gewalt reagieren und auch auf die Frage, werden wir eigentlich jemals das volle Ausmaß erfahren dessen, was dieser Slogan oder dieses Motto Quellenschutz vor Strafverfolgung angerichtet hat in den letzten 25 Jahren. Denn eins ist auch klar, ohne das V-Leute-System hätte diese in den frühen 1990er Jahren von der Szene zur Bewegung werdende Neonazi-Bewegung den Sprung nicht geschafft. Von der Szene zur Bewegung. Sie haben ja, oder du hattest eben nach institutionellem Rassismus gefragt und man muss einfach ganz klar sagen, auch wenn das lediglich in den Sondervoten des ersten Untersuchungsausschusses thematisiert wurde, nämlich von der SPD und von der Linksfraktion, Rassismus und institutioneller Rassismus bilden den Kern des NSU-Komplexes. Und ich finde es wichtig, wenn wir über den NSU-Komplex reden, dann wirklich auch nochmal darüber zu reden, was Rassismus bedeutet. Und deswegen habe ich von Ta-Nehisi Coates aus In Between the World and Me eine Stelle genommen, die das nochmal sehr plastisch macht. Nämlich, wenn wir über Rassismus sprechen, alle Formulierungen, die wir wählen, vom ethnischen Hintergrund, Herkunft, Nationalität, weißen Privilegien, weißer Vorherrschaft dienen nur dazu, zu verschleiern, dass Rassismus eine leibhaftige, eine physische Erfahrung ist. Des Erstickens, der Knochenbrüche, der ausgeschlagenen Zähne, der zertrümmerten Schädelknochen. Und das ist eigentlich die Basis, auf der sich alle parlamentarischen Untersuchungsausschüsse bewegen müssten. Dass sie das nicht tun, habt ihr ja selber oder haben Sie ja selber erlebt, sofern Sie die Berichterstattung dazu verfolgen. Inzwischen, knapp fünf Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU-Kerntrios, gibt es 12 parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Ja. Einige davon sind abgeschlossen und auch nicht wieder aufgelegt worden, zum Beispiel der im Bayerischen Landtag. Aber die allermeisten in Bundesländer, in denen es einen ersten Untersuchungsausschuss gegeben hat, haben inzwischen den zweiten parlamentarischen Untersuchungsausschuss, also Thüringen und Sachsen und Baden-Württemberg geht jetzt auch in die zweite Runde. Der Bund ist in der zweiten Runde. Brandenburg hat knapp fünf Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU-Kerntrios auch einen Untersuchungsausschuss, der jetzt gerade mit Sachverständigenanhörungen beginnt. Und es ist schon ziemlich historisch einmalig, dass ein einziger Komplex von 12 parlamentarischen Untersuchungsausschüssen bearbeitet wird und trotzdem die zentralen Fragen weiterhin offen sind. Nämlich die Frage, wie genau hat das Netzwerk seine Opfer ausgewählt? Wer jenseits des Kerntrios und der neuen namentlich bekannten Unterstützerinnen war noch in das Netzwerk involviert? Und hatten das Kerntrio und seine Unterstützerinnen, hatten die Unterstützerinnen an den Tatorten? Und nicht zuletzt die Frage, um die es hervorragend jetzt in dem zweiten Untersuchungsausschuss auch gehen soll, was wussten die Geheimdienste über die Aktivitäten des Kerntrios, über die Aktivitäten seiner Unterstützerinnen ab dem Moment, wo das Kerntrio in Chemnitz und später in Zwickau Und da ich weigere mich, das Wort Untergrund oder Illegalität zu nehmen, lebte, ja, weil eigentlich haben sie sich halt wie die Fische im Naziteich bewegt. Und zwar sozusagen im Naziteich, der unter Observation diversester Landesämter, LKAs und eben auch des BfV stand. Um nochmal kurz zu sagen, was der Ausgangspunkt für den zweiten Untersuchungsausschuss ist. Natürlich bezieht man sich auf die Ergebnisse des ersten Untersuchungsausschusses. Und der erste Untersuchungsausschuss hatte zwei Schwerpunkte, nämlich zum einen die strafrechtlichen Ermittlungen zu der sogenannten Ceska-Mordserie, die wir als die rassistische Mordserie des NSU kennen, zu untersuchen und da vor allen Dingen zu untersuchen, welche Ermittlungsfehler gab es bei der Suche nach den Tätern durch die sogenannte BAO Bosporus und durch die Landeskriminalämter und das BKA. Und der zweite Schwerpunkt bestand darin, quasi den Werdegang des NSU-Kerntrios und seiner zentralen Unterstützerin nachzuzeichnen und da eben auch schon die Frage zu stellen, was wussten sowohl die Strafverfolgungsbehörden als auch das BfV, als auch das LfV Thüringen, LfV Sachsen und LfV Brandenburg. Und seit dem November 2015, seit der Einsetzung des zweiten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Bundestag gibt es eben die Situation, dass dieser Untersuchungsausschuss genau wie der erste sich entschieden hat, einstimmig alle Beschlüsse zu treffen. Auf die Vor- und Nachteile dessen komme ich gleich nochmal zu sprechen und neue Schwerpunkte zu setzen. Ja? Zum einen eben nochmal die Frage, was wussten die Bundesbehörden, also vor allen Dingen BKA und BfV, über neonazistische Terrorbestrebungen, aber auch, das habe ich ja eben schon gesagt, was wussten die Bundesbehörden über die zentralen Unterstützerinnen und die Netzwerke des NSU. Dann die Frage des Mordes an Michelle Kiesewetter in Baden-Württemberg ist nochmal ein extra Komplex, weil der erste NSU-Untersuchungsausschuss dafür eben nur knapp 2 Tage hatte. Und die Frage, wie haben die Bundesbehörden nach dem 4.11. Die Ermittlungen geführt, also nach dem Auffinden von Mondlos und Böhnhardt in Eisenach und analog dazu in Zwickau in der Frühlingsstraße. Und auch dahinter eben die Frage, die ihr sicherlich auch alle schon gehört habt, gab es einen dritten Mann, waren die Geheimdienste am 4.11. schon vorher am Tatort, etc., etc. So. Wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, im Mittelpunkt des NSU-Komplexes steht eigentlich Rassismus. Die Frage nach institutionellem Rassismus spielt für den zweiten NSU-Untersuchungsausschuss weder im Auftrag noch in der Praxis eigentlich überhaupt irgendeine Rolle. Das muss man einfach so klar sagen, ja. Das ist auch wirklich schwierig, weil die Beweisaufnahme dadurch sehr technisch wird und die Frage war also so, was die Mordserie und die Anschlagsserie des NSU für einen großen Teil der migrantischen Bevölkerung in Deutschland bedeutet hat, taucht in der Beweisaufnahme überhaupt nicht mehr auf. Und das unterscheidet diesen Untersuchungsausschuss ganz erheblich von dem ersten. Ich möchte an dieser Stelle, um nochmal deutlich zu machen, dass die Frage von institutionellem Rassismus und Geheimdienstpraxen ganz unmittelbar miteinander verknüpft sind, ein Beispiel aus Kassel bringen, das ihr vielleicht noch nicht kennt. Ja? Ihr kennt sicherlich alle das, was man über den Mord an Halit Yozgat weiß, nämlich dass Andreas Temme, also der Vormannführer vom LfV Hessen am Tatort war, als Halit Yozgat erschossen wurde und eben sich danach nicht der Polizei offenbart hat und dass eben man darauf kam, dass man auf ihn als jemanden, der eben am Tatort war und eigentlich ein potenzieller Zeuge gewesen hätte sein können. Das kennt ihr alles. Was quasi unbemerkt geblieben ist, ist, dass in dem Moment, wo die Identität von Andreas Temme durch die Presseberichterstattung damals, also unmittelbar nach dem Temme für unter Tatverdacht stand für eine kurze Zeit, ja, nach dem Mord an Halle Diyozgat, gab es, und das muss man auch klar sagen, von Polizeibeamten, die das so ungeheuerlich fanden, offensichtlich einen Hinweis an die Presse. Dann gab es darüber eine Berichterstattung im Boulevard, aber auch in überregionalen Tageszeitungen. Und das LV Hessen, also das Landesamt für Verfassungsschutz, hat dann was gemacht, was ein ziemlicher Klassiker ist. Die haben nämlich gesagt, naja, also es gäbe quasi eine Bedrohung von Temme durch die Familie des Opfers und haben sich mit dem Polizeipräsidium Kassel in Verbindung gesetzt und haben behauptet, sie hätten eine Quelle, die sie natürlich nicht offengelegt haben, die den Vater von Halle Diyozgat in einer Moschee mehrfach gesehen hätte. Und in dieser Moschee sei über Blutrache an Andreas Temme gesprochen worden. So. Und das Polizeipräsidium Kassel, statt zu sagen, hey, schafft uns die Quelle her und wir wollen mal selber mit dem sprechen, so, hat es für bare Münze genommen und hat dann daraufhin eine Verlängerung der Überwachung der Telefonanschlüsse der Familie bei der Staatsanwaltschaft beantragt. Ja? Und zwar mit der Begründung, und das ist halt wörtlich, das PP Kassel schrieb dazu in einem Vermerk, die Gefährdung des Temme sei in den ethnisch-kulturellen Hintergründen der Opferfamilien begründet. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass am Ende sich herausstellte, dass der Vater von Halle Diyozgat diese Moschee nie besucht hat. Ja? Und dass aber auch das natürlich gar keine Konsequenzen für irgendjemanden im Landesamt für Verfassungsschutz hatte. Ja? Und dass der institutionelle Rassismus auf Seiten der Polizei, die einfach bereit waren, so einen Quatsch zu glauben, ja, eben aufgrund der rassistischen Vorurteile und der rassistischen Stigmatisierung von türkisch-migrantischen Familien, eben auch nie wieder hinterfragt worden ist in diesem Fall. Und es ist einfach ein Beispiel von Dutzenden, die sich im NSU-Komplex alleine im Fall Kassel wiederfinden, wo eben institutioneller Rassismus unmittelbar in die Grundrechte der Betroffenen eingreift und b, es aber auch den Geheimdiensten erleichtert, ja, die Polizei zur Kooperation zu bringen und dazu nicht zu hinterfragen, was eigentlich vermeintliche Quellen ihnen erzählen oder eben auch nicht. Ich habe ja eben die Bilder aus Cottbus gezeigt. Cottbus schließt sich sozusagen unmittelbar an das rassistische Pogrom in Hoyerswerda, das vor wirklich genau 25 Jahren sich ereignet hat. Und das Pogrom von Hoyerswerda leitet eben diese erste Welle rassistischer Gewalttaten ein, die dann im August 1992 in dem Pogrom vor dem Vertragsarbeiterwohnheim in Rostock-Lichtenhagen gipfelt, mitsamt der Aussage und eben auch dem faktischen, dass die Polizei sich zurückzieht, das Vertragsarbeiterwohnheim in Rostock den Brandstiftern, den brandflaschenwerfenden Neonazis und den 3000 Schaulustigen überlässt. So. Die Feuerwehr nicht schützt, die noch versucht es zu löschen. Und die Botschaft von Hoyerswerda und Rostock ist ganz klar an die Täter, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr werdet nicht zur Verantwortung gezogen und an die Opfer, es gibt keinen Schutz für euch. Ja, und für alle, die potenziell Opfer von Rassismus sein könnten. In dieser Zeit entsteht die Generation Terror, mit der wir es bis heute zu tun haben. Es ist eine Gruppe von knapp 500 bis 1000 Neonazis, die in den frühen bis Mitte der 1990er Jahre politisiert und radikalisiert wurden. Next. Und die dann ab Mitte der 1990er Jahre, als die Parteienverbote durch das BMI sozusagen eine Situation herstellen, wo zum Beispiel die FAP, die Nationalistische Front und andere und die Deutsche Alternative verboten werden, sich anfangen in Netzwerken von Blood and Honor und den Hammerskins zu organisieren. Und mittendrin in all diesen Netzwerken finden sich eben die V-Leute des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Hier nochmal ein Reminder, dass eben die allermeisten Unterstützerinnen des Kerntrios entweder im Thüringer Heimatschutz organisiert waren, im Netzwerk von Blood and Honor, das dann im Jahr 2000 verboten wurde durch den Bundesinnenminister, und in der Hammerskin Nation organisiert waren. Und das sind zwei Bilder, die das eine links ist 1997 beim Hess-Aufmarsch in Worms entstanden, und das rechte ist auch, ich glaube, 97 oder 98 aus Thüringen. Das Selbstbewusstsein, das das NSU-Kerntrio und seine Unterstützerinnen hatten, mit dem sie sozusagen in die Illegalität gegangen sind oder in die nächste Phase ihres sogenannten Kriegs um die weiße Vorherrschaft, das speist sich aus den frühen 1990er Jahren und aus den mangelnden Reaktionen des Staates auf einen zentralen Angriff auf die Grundrechte und demokratische Werte. Und was man auch dazu im Kopf haben muss, ist das politische Selbstverständnis des NSU-Kerntrios und seiner Unterstützerinnen und der gesamten Generation Terror ist das Selbstverständnis angelehnt an die historische SS, also politische Soldaten, die im Kampf um nationalsozialistisches Deutschland und eben um die weiße Vorherrschaft zu allen Mitteln greifen. Auch in den frühen 1990er Jahren greift das V-Leute-System nicht nur im Strukturaufbau, sondern eben auch unmittelbar dabei im mörderischen Rassismus. Die Täter des Brandanschlags von Solingen haben vorher bei Bernd Schmidt trainiert. Bernd Schmidt war ein langjähriger V-Mann des LfV Nordrhein-Westfalen. Der hatte eine Kampfsportschule, Hackpau hieß die, und immer einmal wöchentlich gab es ein Training, was nicht für Migranten offen war, sondern in dem der Saalschutz der NF und anderer neonazistische Organisationen trainiert wurde. Das Archiv von Bernd Schmidt, was eigentlich sozusagen eine super Grundlage gebildet hätte für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, ist nur kurz in der Presse gewesen. Der Innenminister von NRW hat einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss damals verhindert, indem er zurückgetreten ist, und das war's. Ja. Und man muss tatsächlich sagen, vielleicht hätten wir auch eine andere Geschichtsschreibung zum V-Leute-System, wenn es damals einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss in NRW gegeben hätte zu der Rolle des V-Mannes in rings um den Brandanschlag in Solingen. So. Ich habe ja schon erwähnt, der Kern der Unterstützerinnen war eben sowohl bei Blood and Honor organisiert, als auch meistens eher sympathisierend bei den Militantenarmen von Blood and Honor bei Combat 18. Das sind einfach jetzt mal nur so kurze Ausschnitte. Der schärfste Kritiker des Bundesamtes für Verfassungsschutz findet sich 1997 in einem sogenannten Thesenpapier beim BKA. Das BKA schreibt 1997 einen Brandbrief ans Bundesinnenministerium. Und das Bundesinnenministerium, das darf man ja auch nicht vergessen, ist sozusagen der oberste Dienstherr für beide, ja? Also für das BKA und das BV. Und da setzen sich dann führende BKA-Staatsschützer hin und sagen, uns reicht's. 10 Thesen, das V-Leute-System des BV führt dazu, dass führende Neonazis komplett vor der Strafverfolgung geschützt werden. Und also der zentrale Satz in diesen 10 Thesen ist, die Mehrzahl der Quellen sind nach dem Ergebnis der Ermittlungen überzeugte Rechtsextremisten. Bei diesen entsteht der Eindruck, unter dem Schutz des VS im Sinne ihrer Ideologie ungestraft handeln zu können und die Exekutive nicht ernst nehmen zu müssen. Und dann listen diese BKA-Beamten halt konkret Beispiele dafür auf, wo führende Neonazis überall von Razzien Bescheid wussten, Asservate beiseite schaffen konnten, bevor die Beamten kommen, und fordern vom Bundesinnenministerium, also dem obersten Dienstherr, dass das BfV mit dieser Praxis Schluss machen müsste. Wir haben das Jahr 1997, ne? Also 6 Jahre sind seit dem Pogrom in Hoyerswerda und 5 seit dem Pogrom in Rostock vergangen. Und das BfV hatte in diesen 6 Jahren in erster Linie nach der Maxime gehandelt, alles zu rekrutieren, was bei 3 nicht auf den Bäumen war. So. Und das Ergebnis war eben das, ja, dass die Neonazi-Strukturen viel gefestigter waren und viel professioneller geworden waren als noch 1991, 1992. Ja. Und dass wir von diesem Papier wissen, ist tatsächlich ein Verdienst des ersten NSU-Untersuchungsausschusses. Und zu der Geschichte dieses Papiers gehört eben auch, dass das BfV dieses Papier, oder nicht das BfV, sondern das Bundesinnenministerium, dieses Papier mit dem Stempel geheim versehen hatte. Ja. Es hieß, die Abgeordneten durften es lesen, aber nicht darüber sprechen. Und dann gab es eine Presseveröffentlichung, die über dieses Papier schrieb. Daraufhin konnte dann in öffentlicher Vernehmung, konnten die Zeugen dazu befragt werden. Und ganz zum Schluss, als es dann darum ging, den Abschlussbericht zu schreiben, hat das BfV trotzdem und das BMI trotzdem nochmal versucht zu verhindern, dass die zentralen Aussagen dieses Papiers im Abschlussbericht öffentlich nachlesbar waren. Ja? Und das macht, glaube ich, eins vor allen Dingen deutlich, so, dass das Wesen des V-Leute-Systems allen Beteiligten total klar ist. Ja? Das BfV weiß es, nämlich sie tragen zum Strukturaufbau damit bei. Die Strafverfolger wissen es und ärgern sich extrem darüber, aber reden natürlich auch nicht über ihre eigenen V-Leute, also die V-Leute der Polizei. So. Und am allerliebsten möchte sozusagen die politische Behördenleitung das Ganze schön unter dem Deckmantel des Geheimstempels versehen, damit diese Auseinandersetzung nur intern geführt wird und im Zweifel immer im Sinne der Geheimdienste entschieden wird. So, und man muss wirklich sagen, dieses Spotlight auf die Praxis des V-Leute-Systems ist mit eines der Verdienste des ersten NSU-Untersuchungsausschusses. Und wenn man sich dann nochmal sozusagen das, was man so gemeinhin als die Mundlos-Adressliste bezeichnet, also diese Liste von 3 Dutzend Namen, Telefonnummern, Adressen anschaut, die 98 in der Garage des Trios gefunden wurde, dann sieht man, es ist ein Who's Who von relativ bekannten, zum Teil auch mit ganz wenigen Ausnahmen, von ein paar unbekannten Neonazis aus Thüringen, aus Sachsen, aber eben auch, also da ist der Schwerpunkt so, aber auch ein bisschen Süddeutschland dabei und Norddeutschland, Rostock. Und unter diesen knapp 42 Adressen finden sich mindestens 3 V-Leute. So. Und das ist halt nur ein Ausschnitt aus diesen frühen Anlaufpunkten, Unterstützern des NSU-Kerntrios. Was wir auch wissen ist, und das findet sich eben auch schon in dem ersten NSU-Untersuchungsausschuss-Abschlussbericht, dass insbesondere V-Leute eine Praxis entwickelt haben, in der Zeit sogenannte Fansigns rauszugeben. Ja? Also wir reden ja immer noch von Zeitaltern, nämlich den 1990er Jahren, Jahrtausendwende, wo vieles noch analog und nicht digital stattfand und eben soziale Medien auch gar keine Rolle spielten. So. Und diese Fansigns, diese schlecht kopierten, manchmal auch schon gedruckten Hefte, eben das zentrale Medium war, mit dem die Neonazi-Bewegung ideologische Diskussionen führte, ideologische Diskussionen anstoß oder eben auch sozusagen Netzwerke mit aufgebaut hat und Kristallisationspunkte bildete. Und von diesen, ich habe jetzt hier mal drei, und ist eins besonders bekannt, nämlich das sogenannte Sonnenbanner. Das war eigentlich mit eines der militantesten Hefte. Da wurde ganz offensiv eben der bewaffnete Kampf und der Aufbau von kleinen bewaffneten Zellen propagiert. Die Ausgabe, in der es zentral um diesen Aufbau von kleinen führerlosen Zellen ging, wurde auch in der Garage gefunden des Trios 98. Und der Herausgeber, das wundert euch jetzt vielleicht nicht, wenn ich es sage, war auch natürlich ein V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz. So, ein Langjähriger. Jetzt hat ja der zweite parlamentarische Untersuchungsausschuss zum NSU anders als der erste bislang kaum für Schlagzeilen gesorgt. Ja. Das liegt, würde ich sagen, daran, dass er Themen hatte, die auch jetzt weniger schlagzeilenträchtig waren bisher. Zum einen eben die Ereignisse rings um den 4.11. Da muss man, und da ist sehr viel Zeit mit verbracht worden. Der Ausschuss in Thüringen und auch der Ausschuss in Sachsen sind da auch noch immer dran. Da muss man klar sagen, es gibt, das wusste man eigentlich schon vorher, aber ist ja auch gut, wenn man es nochmal untersucht hat, keinerlei Hinweise darauf, dass es eine dritte Person im Wohnmobil gegeben hätte am 4.11. Es ist auch klar, dass der Brand in der Zwickauer Frühlingsstraße tatsächlich das freigelegt hat, was wir als sogenanntes NSU-Archiv kennen, also die ganzen Asservate, die Adresslisten, die CDs, das Waffenlager, und dass alle Zweifel, die insbesondere von extrem rechten Blogs wie dem sogenannten NSU-Leaks da dran, die halt vor allen Dingen versuchen, das immer wieder in Zweifel zu ziehen, dass die in der Frühlingsstraße diese Asservate wirklich gefunden wurden, um Ralf Wohlleben und Beate Zschäpe zu entlasten, dass diese Zweifel ausgeräumt werden konnten. Und ich würde da auch gerne nochmal kurz einen politischen Einschub machen, ja, weil ich weiß, dass auch unter Linken immer wieder diskutiert worden ist, ja, es kann doch gar nicht sein, Mundlos und Böhnert, dass sie sich selber erschossen haben und so. Das waren doch sozusagen Neonazi-Kämpfer, ja, das ist ja das Bild, was dahinter steht so. Und ich würde wirklich nochmal alle bitten, darüber nachzudenken, ob man, wenn man davon ausgeht, dass die von irgendwem anders erschossen wurden und sich nicht selbst erschossen haben, ob man da nicht auch einfach der Neonazi-Propaganda auf den Leim geht, ja? Nämlich der Selbststilisierung als die heldenhaften Kämpfer, die quasi sich bis zum Schluss ein Shootout liefern. Oder ob man dann ob man da nicht noch dazu sozusagen die Bilder aus den USA von den Milizen im Kopf hat, die ja genau das tun. Wenn man sich die Statistiken über Selbstmorde deutscher Neonazis in Konfrontationen mit Strafverfolgungsbehörden anguckt seit Ende der 80er, dann stellt man fest, dass es gar nicht so selten ist. Ja. Und bei Mundlos und Böhnhardt kommt eben noch dazu, dass von Mundlos und insbesondere von Böhnhardt, der ja kurze Zeit im Jugendknast gesessen hatte in Thüringen, ganz klar überliefert war, dass sie lieber sterben würden, als in den Knast zu gehen. Ja. Und ich finde es nachgerade politisch fatal, wenn Linke sozusagen die Selbststilisierung von Neonazis als wir kämpfen bis zum Ende aufrecht deutsche Männer einfach so unhinterfragt weitertragen. Ja. Wie gesagt, der 4.11. ist durch. Und dann hat der Untersuchungsausschuss immer noch in Einstimmigkeit, aber doch mit viel weniger Zeit als es bräuchte, beschlossen, sich mit dem BfV zu beschäftigen. Da sind wir jetzt gerade. Und Matthias, du hattest ja gefragt, was ist der Stand zu Ralf Marschner? Diejenigen, die die Berichterstattung in den letzten Wochen verfolgt haben, also der Ausschuss hat zum einen enge Weggefährten, politische und Geschäftsfreunde von Ralf Marschner als Zeugen vernommen und das auch in öffentlicher Sitzung. Und in nicht öffentlicher Sitzung werden die V-Mann-Führer und dann auch die Auswärter aus dem BfV befragt, die Marschner unter anderem geführt haben, beziehungsweise die seine Meldungen ausgewertet haben. Was in der öffentlichen Beweisaufnahme festgestellt worden konnte, und ich glaube, das ist wirklich wichtig, sich das auch nochmal zu vergegenwärtigen, Ralf Marschner eben von 1992 bis 2002 V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Zwickau, ja, engstens befreundet mit allen Kernunterstützern des Trios aus Chemnitz. Ja. Also mit Jan Werner, mit Hendrik Lasch, mit Thomas Starke. So. Alle gehören zum politischen und sozialen Umfeld von Ralf Marschner. Unzweifelhaft. Wie gesagt, V-Mann des BfV. Und dann hört der Ausschuss zwei Zeugen. Der eine, der sagt, ja, ich habe mit Ralf Marschner zusammen das Last Resort betrieben. Das war so ein Nazi-Shop. Und ja, ich habe Beate Zschäpe dort mehrfach am Rechner gesehen. So, das war der Rechner von Marschner. Und ich bin dann nach dem 4.11.2011 zur Polizei gegangen und habe diesen Rechner dort abgegeben. Weil das war der Rechner von Marschner, den habe ich aufbewahrt, weil Marschner in die Schweiz abgehauen ist und mich auf dem Haufen Schulden hat sitzen lassen. So, dann ist der Zeuge gefragt worden, naja, warum haben Sie das denn gemacht? Wollen Sie den Marschner nicht reinreiten, weil der hat ja noch einen Haufen Schulden bei Ihnen. So. Und dann hat der Zeuge ziemlich nachvollziehbar gesagt, naja, wenn ich das mit Marschner hätte klären wollen, dann wäre ich selber in die Schweiz gefahren. Ich wusste ja, dass der da ist. So, ja, das hätte ich nicht. Hat der Zeuge gesagt, da hätte er kein Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden, dass die Marschner dafür nochmal irgendwie zur Rechenschaft ziehen würden. Und ansonsten wollte er diesen Rechner der Polizei übergeben, weil er damit gerechnet hat, dass die Polizei als nächstes bei ihm steht und ihn befragt und unter Umständen auch fragt, ob er noch Sachen von Marschner hat. Eigentlich eine ziemlich nachvollziehbare Argumentation und auch, das muss man auch sehr klar sagen, dieser Zeuge hatte keine Belastungstendenzen Marschner gegenüber. Und dann hat der Untersuchungsausschuss einen zweiten Zeugen gehört, nämlich den Bauleiter, der mehrfach mit dem Bauservice von Ralf Marschner zu tun hatte, ja? Der quasi diesen Bauservice als Subunternehmer auf Baustellen erlebt hat. Und zwar auf Baustellen in München und auf Baustellen in Plauen. Und der hat ausgesagt, dass er als die Person, die er als Vorarbeiter dort kennengelernt hat, im Marschners Bauservice, wiedererkannt hat als Uwe Mundlos. Und auch er ist eben ziemlich intensiv dazu befragt worden, wie kommt er da drauf? Und an einer Stelle hat er gesagt, ja, naja, also mir ist der Mann so prägnant in Erinnerung geblieben, weil er meinen Heimatdialekt sprach. Und dann ist der Zeuge gefragt worden, ja, was ist denn Ihr Heimatdialekt? Und dann hat er gesagt, ja, ich komme aus Jena. So. Das ist jetzt auch sozusagen, der Zeuge hat sich an Fakten gehalten. Ja. Auch da keine Belastungstendenz.
Und, was heißt denn Belastungstendenz?
Naja, also es gibt natürlich diverseste Zeugen in diesem NSU-Komplex, die sagen, ja, ich habe den XY da gesehen. So, und wenn man die Aussage dreimal gelesen hat, denkt man, also so, ja, belasten, eben. Sondern eben sozusagen, diese Zeugen haben ziemlich zurückhaltend das berichtet. Der Bauleiter hat auch gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie viel Stress mir das einbringt, dass ich das sage und dass ich meine Erinnerungen wiedergebe, dann hätte ich es sowieso nie gesagt. Ja. Und auch das ist anders als viele andere Zeugen, die gerne sozusagen im Licht der Öffentlichkeit stehen würden und deren Aussagen aber wirklich zweifelhaft sind. So. Und deswegen werden sie dann ja auch nicht als Zeugen im Untersuchungsausschuss gehört. Und ich glaube, es ist wirklich nochmal wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. Ja. Wir reden von einem Zeitraum, da ist es, sind Zschäpe, Mundlos, Bönhardt, werden polizeilich gesucht. Ja. Und es ist auch ein Zeitraum, wo sie anfangen, erste Überfälle zu begehen, ja, wo sie sich bewaffnen, wo im Bundesamt für Verfassungsschutz die Meldungen eingehen von einem anderen V-Mann, nämlich von Carsten Schipanski, Piato, der sagt, ja, Jan Werner sucht Waffen für das Trio und die halten sich in Chemnitz auf und die Chemnitzer Blatt in einer Gruppe unterstützt die. So, ja. Und es ist nachgerade frappierend, sagen wir es mal so, ja, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz diese Top-Quelle, die sie da in Zwickau hat, nicht intensiver nach dem Kerntrio befragt haben will. Und das ist aber die offizielle Geschichte, die dem ersten Untersuchungsausschuss erzählt worden ist und die auch dem zweiten Untersuchungsausschuss erzählt wird. Wir hatten keine Ahnung und wir schon im ersten Untersuchungsausschuss wurde gesagt, Marschner seien die Fotos des Trios vorgelegt worden und er hätte sie nicht erkannt und danach sei das Trio nie wieder Thema gewesen. So. Und Gegenstand der Beweisaufnahme im zweiten Untersuchungsausschuss war natürlich auch durch die Zeugenaussagen von dem Umfeld von Marschner die soziale und politische Situation rings um Marschner. Ja? Und man muss klar sagen, Zwickau ist jetzt nicht so eine Riesenstadt, 80.000 Einwohner mit einer heterogenen, aber doch überschaubar, also personell auch gut überschaubaren, harten Nazi-Szene. Marschner wurde von den Zeugen als der kleine König beschrieben, ja, als der Macher in Zwickau. Und alle kannten den. Die Polizei hat den 2000ern auch vermutet, dass er V-Mann des BV ist oder V-Mann eines Geheimdienstes ist. Und die Erzählungen der Zeugen und die Feststellungen der Zeugen passen nicht zu den Behauptungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz. So ist der Stand der Beweisaufnahme. Ja. Und das bringt uns eigentlich zu dem Kern, wo die Beweisaufnahme, wenn es jedenfalls nach dem Willen der Opposition ist, geht, auch weitergehen sollte, nämlich zu der Frage, die ich eingangs schon geschildert habe, was wussten die Geheimdienste über das NSU-Kerntrio und seine Unterstützerinnen und was haben sie daraufhin unternommen? Und es gibt sozusagen zwei offene Fragen oder zwei zentrale Fragen, nämlich gab es V-Leute, die wussten, dass das Kerntrio in Chemnitz und Zwickau gelebt hat? Was haben sie davon ihren V-Mannführern gesagt und was haben die V-Mannführer daraufhin unternommen? Oder war es so, das ist ja die andere Variante, dass die V-Leute dieses Wissen für sich behalten haben, weil sie das getan haben, was eben auch viele neonazistische V-Leute, und das zieht sich auch durch den NSU-Komplex, gemeinhin tun, nämlich in allererster Linie ihre eigenen Interessen bedienen, für ihr eigenes Wohlergehen sorgen, dann für das Wohlergehen der Nazi-Szene. Und ganz zum Schluss ihren V-Mann-Führern so ein paar Infobröckchen hinschmeißen, von denen sie genau wissen, dass die ungefährlich sind und dafür eben das Geld zu kriegen. Stichwort Geld, das ist ja vorhin als Frage gekommen. Ich glaube, man darf es nicht so linear denken oder so einfach denken, dass die V-Leute dieses Geld, was sie ja monatlich bekommen, steuerfrei natürlich auch, dass sie das eins zu eins in die Bewegung stecken. Das ist halt auch gerne so die Erzählung von Tino Brandt und anderen enttarnten V-Leuten ist halt, ja, ich habe damit Flugblätter bla 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 finanziert. Ganz so hat es meistens nicht funktioniert, sondern was das BEV damit gemacht hat, ist Vollzeitaktivisten zu finanzieren, ja, die keinen regulären Jobs nachgehen oder allenfalls so tun, als würden sie regulären Jobs nachgehen, sondern die vollzeitmäßig eben nichts anderes tun, als die Strukturen für die Bewegung zu schaffen. Ja? Das ist das eigentlich Fatale in diesem V-Leute-System, dass da die Nazi-Funktionäre mitfinanziert worden sind, ja? Und zwar zentrale Nazi-Funktionäre. Und last Punkt, die Grenzen parlamentarischer Aufklärung. Erreicht dieser zweite Untersuchungsausschuss viel mehr als der erste? Ja? Das liegt daran, dass natürlich, oder was heißt natürlich, aber es liegt einfach daran, dass es eine Ermüdung gibt in der Öffentlichkeit zum Thema. Und diese Ermüdung trägt dazu bei, dass es auch medial nur noch sehr wenig Berichterstattung zu dem Ausschuss gibt. Und, das muss man auch klar sagen, dass das Bedürfnis der Regierungsfraktionen in diesem Ausschuss, das BMI und seine nachgeordneten Behörden zu schützen, doch sehr groß ist. Und dass dieses Prinzip der Einstimmigkeit eben auch dazu führt, dass anders jetzt als beispielsweise im NSA-Untersuchungsausschuss, wo es ja auch sehr harte Auseinandersetzungen gibt, ja, dass dieser Ausschuss, um es mal positiv zu formulieren, seine Möglichkeiten noch nicht komplett ausgeschöpft hat. So. Und damit er das aber tut, braucht er Öffentlichkeit, braucht es mehr öffentliches Interesse, braucht es auch mehr Leute auf den Zuschauertribünen. Und Teile dieser Ausschusssitzungen sind immer öffentlich. So. Und was eben auch sehr klar ist, und das sind dann wirklich die Grenzen parlamentarischer Aufklärungsmöglichkeiten, das Geheimhaltungsinteresse des BfV oder der Geheimdienste greift halt auch wirklich an jeden Punkt. Ja? Also wenn zum Beispiel Zeugen eben nicht öffentlich gehört werden dürfen, nur weil sie Mitarbeiter des BfV sind, so, ja? Dann gibt es darum vielleicht noch einen Streit, aber am Ende sagen dann eben doch alle, ja, okay, wenn es denn eine Gefährdung des Mitarbeiters gibt, dann will man das eben als auch als parlamentarischer Untersuchungsausschuss nicht riskieren, dass da dann hinterher diesem BfV-Mitarbeiter irgendwas passiert. Also gibt es eine nicht öffentliche Zeugenvernehmung. So. Und letzter Punkt, weil du das ja gesagt hast, also was ist überhaupt mit Zeugen und Zeugensterben und so? Erstmal muss man sagen, dieser zweite Untersuchungsausschuss kämpft, wie schon der allererste auch, mit Krankenzeugen im BfV. Der Krankenstand im BfV ist verlässlich hoch. Also zentrale Zeugen, die wir gerne hören würden, sind, waren entweder schon im ersten Ausschuss krank und bleiben es auch oder werden halt kurz vor der Vernehmung krank so oder krank geschrieben. Und auch da ist natürlich eine Grenze erreicht, wenn es ein amtsärztliches Attest gibt, wo jemand vernehmungsunfähig krankgeschrieben ist, dann ist er halt vernehmungsunfähig krankgeschrieben. So, ja. So ist es. Und zu dem Zeugensterben in Baden-Württemberg, es gibt das kann man aber auch, also damit hat sich der zweite Untersuchungsausschuss noch gar nicht befasst, weil Heilbronn eben erst im Winter als Untersuchungskomplex ansteht. Es gibt eine Untersuchung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zu diesem Zeugensterben, die sagen, es sind natürliche Todesursachen. Ich würde auch da sagen, die Frage rings um den Komplex Florian Heilig, ob einem das wirklich zu Antworten, die man hat, zu dem Mord an Michael Kiesewetter führt, würde ich mal mit einem Fragezeichen versehen. Und man darf nicht vergessen, dieser Komplex, also der gesamte NSU-Komplex, hat inzwischen hunderte von Zeugen. Ja. Und also ich habe keine Erklärung so, aber man muss auch als Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe eben zu den Todesursachen, dass die tatsächlich auch zum korrekten Ergebnis gekommen sind. Ja? Also man muss es zumindest als Möglichkeit in Betracht ziehen. Und was man aber auf jeden Fall noch viel stärker als Möglichkeit in Betracht ziehen sollte, ist, dass Florian Heilig nicht der Schlüssel zu allen Fragen ist, die sich rings um den Mord an Michael Kiesewetter ranken. Jetzt mache ich hier mal einen Punkt, weil ich auch Diskussionen haben möchte. Soweit.